Herzlich willkommen zu Artist on Air. In der heutigen Ausgabe mit Dirk Hörig, dem CEO und Founder von Commerce Tools.
21.30 Uhr war es, glaube ich, sind wir in London angekommen. Am Freitagabend stand ich am Flughafen und habe da 35 Minuten mit dem die Endterms da halt durchbesprochen, weil es dem halt wichtig war, irgendwie, die machen 2 Milliarden online. Da einfach zum einen nochmal von deren Seite einen guten Preis rauszuverhandeln und das nochmal auf einer persönlichen Ebene kurz zu besprechen. Und dann hast du irgendwie 3 kleine Kinder und die Frau, wo ich auch schon vorher gesagt habe, du, es kann sein, dass wenn wir landen, ich glaube, ich muss da nochmal kurz telefonieren.
Kurz.
Irgendwo eine Cola oder was auch immer. Und das gehört einfach dazu. So, da fragt man sich dann auch natürlich, wenn das halt durch ist. Also hat glücklicherweise geklappt, deswegen sind alle happy. Aber man sagt, hey Mensch, das ist jetzt nicht die Sonnenseite, weswegen man das da irgendwie nur macht, gehört aber auch dazu.
Für die Vorbereitung auf mein Gespräch mit Dirk habe ich mir nochmal angeschaut, was Dirk und sein Team mit Commerce Tools da über die letzten 10 Jahre eigentlich gebaut haben. Kurz gesprochen ist es eine E-Commerce-Plattform, überwiegend für Unternehmenskunden, die mehr als 100 Millionen Euro Umsatz machen, teilweise aber auch weit darüber hinaus. Und das ist echt ein Brett geworden. Ich habe mit Dirk darüber gesprochen, was die schwersten Fehler waren, was die größten Erfolge waren, die Schlüssel zum Erfolg und natürlich auch, wie die Reise nach vorne aussieht. Und kurz zusammengefasst ist Dirks Plan für 2024, die Marktposition weiter zu stärken, immer weiter Kunden zu finden, sowohl neue als auch Bestandskunden happy zu machen, dann das Organigramm so aufzustellen, dass die Firma auch wirklich für die nächsten 10 Jahre ausgestattet ist. Und ganz aktiv auch M&A-Optionen zu prüfen, weil das auch ein ganz wichtiger Baustein ist, um wirklich einen globalen Champion bauen zu können, der dann in die Region 400 Millionen Umsatz vorstoßen kann. Außerdem hat Dirk uns noch verraten, wo man eine wirklich gute Fischsuppe mit fantastischer Aussicht genießen kann. Von daher, reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Gespräch mit Dirk Hörig, den ihr natürlich auch beim Artist Summit wiedersehen werdet, und mit mir, Janis Bandorski. Viel Spaß!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Dirk, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Hallo Janis, grüß dich.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Für die, die Dirk noch nicht kennen, ich will nicht zu viel Zeit drauf verbringen, mit Dirk jetzt nochmal in seinen Lebenslauf einzutauchen. Aber einen Aspekt, den ich spannend fand, ist, dass Dirk eigentlich mit einem Agenturgeschäft angefangen hat 2006 und später dann aus einem tiefen Verständnis heraus gepivotet hat, eine eigene Software zu entwickeln. Und 2 Dinge, die ich an anderer Stelle mal erfahren habe, sind bei mir hängen geblieben. Und zwar, dass ihr erstmal ein sehr tiefes Verständnis für den Markt entwickeln wolltet und dass, wenn ihr über Zahlen sprecht, eigentlich die Nordsternmetrik, in der ihr euch immer bewegt, ist, wie viele Kunden, die eine Commerce-Plattform implementieren wollen, sich dann für Commerce-Tools entscheiden. Das war ist etwas, was du über die Jahre immer wieder gesagt hast. Und ich wollte einfach nochmal fragen, ob sich da was verändert hat oder ob das immer noch sozusagen das Relevanteste ist, was du dir, mit dem du dich heute beschäftigst.
Ja, vielleicht davon hinten angefangen. Also natürlich sind die klassischen SaaS-Kennzahlen ARR, K, Wachstum, Effizienzkennzahlen und Co. Das sind unsere Hauptmetriken, nachdem wir irgendwie das Business betreiben. So, wenn wir uns jetzt anschauen, aber wie erfolgreich sind wir in der Mission, Marktführer in unserem Segment zu werden. Es ist natürlich immer wichtig, dass man sich da jetzt nicht nur irgendwie auf Pressemeldungen, Analystenreports, irgendwelche Quadranten und so halt beruft. Die sind halt auch irgendwie hilfreich und können Teil vom Markt widerspiegeln. Aber dass man auch einen relativ realistischen Blick darauf hat, okay, was ist denn eigentlich der Gesamtmarkt, der da irgendwie jedes Jahr kommt und sich eventuell für einen Plattformwechsel oder eine neue Lösung entscheidet. Und wie viel ist man in der Lage, von dem zu nehmen? Und das ist eigentlich sozusagen, wenn wir auf der Mission halt schauen, hey, wie entwickelt sich der Markt-Share? Ja, weil darum geht es ja am Ende dann darum, ist der natürlich wichtig. operativ betreiben wir es natürlich schon nach den klassischen Kennzahlen. Und da werden wir, glaube ich, auch als Team vom Management und auch die Shareholder dran gemessen.
Ja, klar. Du bist inzwischen in einer Rolle, wo du nicht mehr nur die Interessen von dir und deinen Mitarbeitenden verfolgst, sondern eben auch von vielen, vielen Kunden. Inzwischen fast auf der ganzen Welt, von vielen internationalen Shareholdern auch und hast dann natürlich multidimensional, wie man immer so schön sagt, Kennzahlen zu verfolgen. Einige, die du jetzt selber angesprochen hast, war ARA. In einem Gespräch in 2023 hattest du gesagt, ihr habt jetzt 100 Millionen ARA erreicht, mit dem Ziel für 24 noch mit 50% zu wachsen. Bisher waren es immer eher so zwischen 80% und 110%, mit der ihr gewachsen seid. Wir wissen alle, dass nach Corona das E-Com-Umfeld ein bisschen herausfordernder geworden ist. Wie läuft es denn bisher und wie schätzt du den E-Commerce-Markt aktuell ein, Dirk?
Ja, bisher, also 2023 ist für uns tatsächlich ganz gut gelaufen, natürlich mit Höhen und Tiefen drin, also so ein Jahr läuft nie auf 365 Tage gut, sondern da gibt's auch mal irgendwie ein Quartal drin, wo man irgendwie unter den Erwartungen ist und glücklicherweise hatten wir dann aber auch solche, wo wir überhalb von dem Quartalsplan waren und eigentlich damit summa summarum unsere Ziele ziemlich gut erreicht hatten. Wir waren dann für 2023 bei knapp 50%, also aufgerundet oder mathematisch korrekt waren es dann 50%, um jetzt nicht irgendwie zu detailliert da reinzugehen, weil alle Zahlen geben wir als private Firma dann auch nicht preis.
Verständlich.
Wir sind für dieses Jahr mit einer Erwartungshaltung rangegangen von um die 40% an Wachstum, wo wir noch sind. Und man muss ja gucken, wir haben das Jahr ja nicht beendet mit 100 Millionen, sondern haben sehr früh eigentlich im letzten Jahr gesagt, dass wir die 100 Millionen jetzt da erreicht hatten. Ich glaube, damals war es auf einer Dollar-Ebene, dann auch Zeiten auf einer Euro-Ebene im Verlauf des Jahres. So, jetzt sind wir da halt weiter und für dieses Jahr ist es so die 40%. Und am Ende vielleicht das so als Hinweis, wie wir da drauf gucken. Wir versuchen uns schon möglichst genau Apfel zu Apfel zu vergleichen. Was sind denn hier einfach Metriken und in welcher Region wollen wir spielen? So, und wir gucken eigentlich, dass wir da immer im Top-Quartil drin sind, beziehungsweise das ist eigentlich so unser Richtungsmaßstab und dann Top-Quartil private als auch public. Ja. Und ich glaube, das muss man sich dann auch anschauen. Dann muss man halt Sachen finden, die halt ähnlich sind. Also für uns ist jetzt die E-Commerce-Branche, das ist jetzt kein relevanter Zahlenbereich, weil da gibt es nur so wenige Unternehmen zum einen drin, die eine signifikante Größe haben, ganz wenige auch nur davon, die public sind. Alle haben da ein bisschen andere Zahlen. Ich glaube, wenn man das irgendwie als nehmen würde, als Zahlenbereich, dann ist man statistisch kann man da wirklich nicht was
nicht draus ableiten.
Nicht signifikant, ja. Ist einfach nicht signifikant, ja. Sondern man muss sich eigentlich mit dem ganzen Softwarebereich weltweit vergleichen. Und da dann aber auch gucken, und das sehe ich häufig irgendwie von anderen, ja, wir sind so und so viel wert oder die Firma muss man so und so betrachten, weil irgendwer anders wächst auch 20%. Und dann ist es aber häufig, dass wir irgendjemanden nehmen, der das auf 2 Milliarden Basis halt macht, wo ich sage, naja, aber diese 20% alleine sind pro Monat mehr Wachstum als das, was ihr irgendwie im Gesamtjahr an Umsatz macht. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig, das irgendwie als Maßstab dann zu nehmen, sondern man muss dann halt Äpfel mit Äpfel vergleichen. Und deswegen gucken wir uns schon an, was ist denn eigentlich ein guter Wert für eine Firma in unserer Größe? Wie betrachtet der Markt das? Und womit fühlen wir uns auch wohl? Und wie kann man performen? Und das ist dann auch nochmal so ein bisschen die Herausforderung, dass SaaS ist zwar vom Businessmodell vielleicht überall halt SaaS, aber vom Markt verhält sich Software doch sehr, sehr anders. Also jemand, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Personalsoftware macht, wenn wir jetzt irgendwie hier auf dem deutschsprachigen Raum irgendwie ein Personio halt nehmen, ja, oder wir im Commerce-Bereich oder irgendwer anders, keine Ahnung, Logistik-Software oder Finanzplanung, was auch immer. Das sind halt ganz andere Märkte, je nach Marktdynamik, Umfeld, Marktgröße, Teilnehmer und so hat man unterschiedliche Wachstumsmöglichkeiten da halt drin. Also kann sich da auch nicht mit jedem irgendwie, also wenn der eine Rennmotorrad fährt und der andere Rennwagen und der andere irgendwie ein Flugzeug und so und dann sagen, okay, jetzt lassen wir die KPIs gleichziehen. Das funktioniert halt auch nicht. Man muss das irgendwie als Orientierungspunkte nehmen. Und so versuchen wir halt vorzugehen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich für uns jetzt in unserem Segment, Enterprise-Software vor allem, da einfach ein ganz guter Wert. Und da sind so die 40%, wo wir gesagt haben, eigentlich eine ganz, ganz gute und aus unserer Sicht auch ausreichend sportliche Messlatte.
Das heißt, wo wollt ihr dann landen am Ende des Jahres beim RA?
Ja, das kann sie, also das muss ich, glaube ich, jeder eher vorwärts ausrechnen. Die Zahlen teile ich da nicht public da halt drin. Aber dadurch, dass wir jetzt da gut fortgeschritten sind im dreistelligen Bereich, kann sich das da, glaube ich, jeder sonst so in dem Bereich ganz gut ausrechnen.
Ja, okay. Wenn du dann beim Artist Summit dein Fireside-Chat-Session machst, dann können wir da ja nochmal reingehen.
Darf ich da nochmal rumdrucksen?
Ja. wie zufrieden du da bist. Was ich ganz spannend finde, ich weiß, du bist ein großer Fan von genau den Benchmarkings, die du gerade erklärt hast. Ab welcher Phase ist das denn sinnvoll, links und rechts zu schauen und sich mit anderen zu vergleichen? Und wie lange sollte man einfach Kopf runter und auf die eigene Firma und aufs eigene Produkt fokussieren?
Ja, ich glaube, dass jetzt das, wie wir es machen, sicherlich erst ab 20 Mio wäre jetzt so meine Orientierung, in dem Detailgrad oder im zunehmenden Detailgrad anfängt Sinn zu machen. Das heißt nicht, dass man die Zahlen vorher ignorieren muss. Ich glaube, dass vorher tatsächlich Wachstum und Neukundengewinnung, also das wird immer im Vordergrund stehen, aber erstmal die ausschlaggebende Metrik ist da halt drin, erstmal überhaupt eine Pipeline aufzubauen, ein Gefühl für Pipeline-Entwicklung irgendwie zu bekommen. Das ist am Anfang ja auch schwierig, wir machen halt Großkunden, das heißt, es geht gar nicht um so wahnsinnig viele Deals, die man da irgendwie in einem Monat oder in einem Quartal machen muss.
Wenn ich ganz kurz einhaken darf, du hattest gesagt, eure Lösungen sind eigentlich für Shops relevant, die 100 Millionen aufwärts Umsatz mit ihrem Online-Shop machen, korrekt?
Ja, genau. Und da sind aber auch viele drin, die irgendwo im Milliardenbereich halt sind tatsächlich. Und wenn man da irgendwie so einen Mittelwert halt annimmt oder vielleicht, das ist so eine Zahl, die ich sagen kann, unsere Verträge bewegen sich im Durchschnitt weit nördlich von 200.000 Euro irgendwie im Jahr. So, und das heißt jetzt nicht, wenn da jetzt irgendjemand aus einer potenziellen Kundensicht halt zuhört, dass man nicht auch irgendwie mit 40.000, 50.000 mit uns anfangen kann. Je nachdem, wenn man irgendwie kleineres Volumen hat und andere Themen. Es sind aber natürlich auch ganz klar Kunden mit drin, die im Millionenbereich halt laufen. Also das AT&T.com läuft auf Commerce Tools. So. Das ist eine der größten Webseiten der USA, sicherlich der größte Mobilfunkanbieter. Da laufen halt ganz andere Volumina drüber. So. Und deswegen ist es halt anders, wenn man so ein PLG, also Product-Led Growth-Model hat, das dann auch häufig eher, keine Ahnung, Seed-basiert, vielleicht häufig in einem kleineren Umfeld halt stattfindet, wo man 15, 20, 30.000er Tickets pro Kunde halt hat. Da braucht man dann irgendwann deutlich mehr Volumen. Aber dafür eine Pipeline zu entwickeln, ist gerade, wenn man irgendwo bei 1 oder 2 Millionen halt ist, ja, da kann man noch wahnsinnig wenig draus ableiten. So, wir sind jetzt irgendwo in einem Zahlenbereich, wo wir halt sehen im Monat, wie viel Pipe wird generiert, das sind dann viele Millionen, ja, auch kein einstelliger Betrag oder so, und wir generieren da halt 2- bis 3-stelligen Millionenbereich an Pipeline irgendwie pro Quartal, und dann kann man daraus ableiten, einfach aus Erfahrungswerten ungefähr, was wird denn ungefähr wann konvertieren, ja, sind Ungenauigkeiten drin, das geht aber in der frühen Phase noch nicht, so, da hast du vielleicht 10 Interessenten, die mit dir sprechen und du weißt, du musst jetzt irgendwie in dem Quartal 3, 4 davon gewinnen. Und ich glaube, da diese Metriken erstmal für sich selber aufzubauen, das ist ganz wichtig, dass man dafür ein Gefühl entwickelt, dass man schaut, was funktioniert nicht, was konvertiert besser, was konvertiert nicht. Und erstmal mit diesen Metriken für sich nach innen anfängt, bevor man irgendwie halt sagt, oh, jetzt gucken wir mal irgendwie die komplette P&L an und machen dann Benchmarking auf jede einzelne Zeile drauf. Wie entwickelt sich das irgendwie mit allen anderen, keine Ahnung, Private Companies, die da irgendwie in den Fonds halt drin sitzen. Das ist nett zu sehen, das kann man auch relativ stark automatisieren. Ich glaube, da ist aber nicht so viel Erfahrungsgewinn drin.
Mhm. Und nur weil du jetzt andere Benchmarking, andere KPIs anguckst, heißt das ja nicht wahrscheinlich, dass die Sales-KPIs wie Pipeline-Sales-Zyklen unwichtiger werden, sondern es kommen halt andere dazu.
Die bleiben nach wie vor wichtig, weil am Ende ist jedes, also solange du irgendwie halt gut wächst, gut Umsatz machst, deine Kundenziele erreichst, das ist erstmal das A und O. So alles andere ist dann, ne, sind eigentlich Luxusprobleme, wenn man es so möchte.
Heute bekommt ihr von mir mal wieder ein kurzes Update von unserem Partner PSG Equity, PSG. Mit Dirk spreche ich heute ja einerseits über die US-Expansion, aber auch über die Einbindung von KI. Und zu beiden Themen findet ihr auch bei PSG Equity ExpertInnen. PSG macht viele B2B-SaaS-Investments und weiß daher, wie wichtig die unmittelbare Einbindung von KI in jede SaaS-Strategie ist. Deshalb steht das auch ganz oben auf der Strategie von PSG. Das Team hat einen Leitfaden zur Einbindung von KI in bestehende Modelle und in die Bewertung von KI-Scale-Ups entwickelt. Neben einem 55-köpfigen Kernteam zur operativen Unterstützung, das sich aus ehemaligen Gründern, Unternehmern und CEOs zusammensetzt, unterstützt PSG auch eine Gruppe von wichtigen Meinungsführern und Beratern im Bereich KI. Vor allem der Michael Greenberg, Leiter der KI-Strategie bei Snapchat, ist als Senior Advisor dazugekommen, um die KI-fokussierten SaaS-Unternehmen im Portfolio von PSG zu unterstützen. Insbesondere bei der Unterstützung von US-Expansion verfügt das Team aber auch über ein 35-köpfiges operatives Team vor Ort als Teil eines 200-köpfigen Teams mit einer speziellen Einheit zur Unterstützung europäischer Champions, die in den USA führend werden wollen. Wenn euch das interessiert, findet ihr mehr Informationen auf psgequity.com.
Ja, jeder, der jetzt die Nachrichten einigermaßen aufmerksam gelesen hat, nimmt wahr, dass seit dem Abklingen von Corona E-Commerce schwieriger geworden ist. Ihr wollt weiterhin, hast du gerade gesagt, dieses Jahr mit 40% wachsen. Wenn man B2B-Software ein bisschen versteht, dann weiß man, entweder musst du den Umsatz mit den Bestandskunden ausweiten, Neukunden gewinnen und idealerweise treue Kunden behalten und den Churn niedrig halten. Wo, wenn du diese drei Dimensionen anguckst, hat sich denn am meisten verschoben und wo soll bei euch primär das Wachstum herkommen in dem derzeitigen Marktumfeld?
Also insgesamt erstmal würde ich sagen, für viele, sicherlich nicht für alle Branchen, aber es betrifft nicht nur E-Commerce, sondern alles, was Enterprise-Software ist, ist nicht wegen Covid oder eher ableitend bedingt, sondern wegen steigender Inflation, Zinsen und Co. Schwieriger geworden. Das, was sich verändert hat im Softwaregeschäft, ist, dass sozusagen die ROI-Anforderung, also Return of Invest, von den Finanzabteilungen der Unternehmen aus guten Gründen einen stärkeren Fokus auf einen kürzeren Zeitraum haben. Ich glaube, keine Ahnung, viele Studien waren irgendwie so, dass man gesagt hat, 2020, wo Geld umsonst war, da war auch irgendwie ein CFO mit 3 Jahren Return of Invest zufrieden. Jetzt ist am liebsten so alles, was nicht unter 12 Monaten ist, das müssen wir als Projekt gar nicht anfangen. Das ist bei manchen größeren Projekten schwierig, weil es da viele Abhängigkeiten drin gibt. Aber in diese Richtung geht's halt so. Und, der zweite Effekt ist, dass viele sehen, dass die Sales-Zyklen länger werden, um 20-30%. Das heißt, es wird schwieriger, die Kunden zu gewinnen und es dauert nochmal länger. So, und wenn man das dann auf die Wachstumserwartungen halt adaptiert oder jetzt in unserem Fall invertiert, wenn wir sagen, selbst irgendwie jetzt in fortgeschrittener Größe versuchen wir 40% zu wachsen, wäre die Aussage andersrum, hätten wir jetzt noch diese Geld spielt keine Rolle Umfeld, was jetzt auch nicht gesund ist. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wir sehen uns jetzt irgendwie dahin komplett zurück. Aber würden wir davon ausgehen, dass das Wachstum eher bei 70% wäre, da halt drin, mit dem gleichen Aufwand, den man betreibt. So, dann muss man immer gucken, okay, will man mehr Aufwand betreiben und was sind dann die Grenzkosten und wie viel mehr Aufwand, ab wann funktioniert da überhaupt noch was? Weil nur, weil man irgendwie mehr am Gras sieht, wächst es halt nicht schneller. So, und das ist das eine, was sich verändert hat daran. Das, was sich für uns vielleicht auch noch verändert hat, und es war was Absehbares, wo man dann auch schon über nicht nur Quartale, sondern eigentlich einen Zeitraum von 1,5 Jahren sich so langsam anfängt, darauf vorzubereiten, was dann vom Gefühl her aber trotzdem plötzlicher kommt, obwohl man es weiß, als man denkt, ist, dass dieser ganze Bereich Bestandskunden-Renewals, Bestandskundenwachstum, wo kann man dort eventuell halt noch mehr machen? Das wird sehr, sehr schnell mehr. Das ist dann nicht irgendwie wie, keine Ahnung, Wasser in der Badewanne, das dann konstant irgendwie in dem gleichen Tempo irgendwie halt steigt, solange die irgendwie die Form nicht groß verändert, sondern dadurch, dass das Wachstum der ersten Jahre eher so exponentiell ist und so hoch, von 1 Million auf 2 Millionen merkst du noch nicht so viel. Und von 10 Millionen auf 20, zumindest dann, wenn man größere Kunden hat, auch noch nicht so viel. Ja, dann und bei längeren Vertragslaufzeiten und Bindungen halt drin. Aber wenn du dann auf einmal von 150 Kunden auf 300 Kunden wächst oder 350 Kunden Und dann ein Jahr später kommen dann viele von denen, okay, die sind entweder aus ihren Verträgen rausgewachsen und so, dass man da in der Organisation sich deutlich schneller darauf umstellen muss. So, das ist nichts, was einen komplett überrascht, weil man tatsächlich lange drüber spricht, das in den Zahlen sieht, hey, das wird jetzt kommen in den Quartalen. Lass uns die Teams darauf vorbereiten, lass uns die Strukturen dafür treffen. Aber man merkt, wenn auf einmal diese Sachen da sind, dann ist es auch irgendwie so, als würden da irgendwie alle in dein Restaurant oder Laden oder so halt reinstürmen und da was von dir wollen. Obwohl du irgendwie seit 4 Monaten wusstest, die werden da jetzt kommen.
Da bist du nicht der Einzige, der das sagt. Es gibt einige Software-Founder, gerade im B2B-Bereich oder B2B-Enterprise-Bereich, die sagen, 1 Million bis 10 Millionen Umsatz war deutlich schwieriger, als sie es jemals erträumt hätten. Und von 10 Millionen auf 100 Millionen war es dann etwas einfacher und sie waren überrascht, wie viele Hebel einem zur Verfügung stehen, als sie es am Anfang erwartet hatten. Vielleicht können wir ja noch mal reingehen, uns hören ja doch einige Leute zu, auch die zwischen 1 Million und 10 Millionen ARR stehen. Wie ging es dir damals? Und ich weiß, war nicht immer alles, lagen nicht nur Rosen auf dem Weg, sondern es war manchmal auch ein bisschen anstrengend. Wenn du dich noch mal in die Zeit zurückversetzt, welchen Tipp würdest du jetzt zurückblickend geben und was weißt du jetzt, was du damals gerne gewusst hättest?
Ja, es ist eine gute Frage, immer dabei. Und dann auch noch, hätte man auf diese Tipps irgendwie gehört und die irgendwie vernünftig umsetzen können und dann irgendwie die Leute gefunden. Ich glaube, das sind immer so viele Variablen, wo man sich hinterfragt, was hätte man da irgendwie alles anders gemacht. Aber also, wo ich dir schon mal zustimme, ist diese ersten bis 10 Millionen, ich würde sagen sogar bis 15, 16 Millionen, vielleicht ist bei jeder Branche irgendwie da und bei jedem das ein bisschen anders, ist tatsächlich die schwierigere Phase, als irgendwie dann von dort auf 80 bis 100 Millionen zu wachsen. Und dann von ab 100 Millionen kommen dann auch nicht genau sozusagen das am nächsten Morgen, wenn man aufwacht, aber über die Quartale dann hinweg wieder deutlich andere Themen auf einmal rein, wo man merkt, okay, von dort jetzt irgendwie auf 300, 400 ist dann auch nochmal eine andere Ebene, das zu machen. In diesen frühen Jahren ist, glaube ich, zum einen die schwierigste Transition vom Founder-led Sales-Prozess hinzukommen zu einem skalierenden vertriebsgeführten Prozess. So, das ist ja auch nicht schwarz-weiß, ne? Das bedeutet nicht, irgendwie danach hat man irgendwie als Gründer nichts mehr zu tun, irgendwie mit dem Vertrieb, man muss nicht mehr irgendwie mit Key-Kunden sprechen, also ganz im Gegenteil. Aber man muss ja irgendwie einen Weg finden von den Kunden, die man irgendwie entweder aus dem Netzwerk kannte, die man persönlich überzeugt hat, wo man jedem Deal voll drin war, in jedem Telefonat mitgemacht hat, immer nochmal drüber geschaut hat über die Angebote und, hin zu einem Modell, wo andere das vielleicht inhaltlich nur zu 80-90% machen können, aber vom Prozessen und Management eigentlich zu 130% machen können, wo man sagt, okay, da ist einfach nochmal irgendwie, haben da mehr Verständnis dafür, können Organisation führen, können das Ganze skalieren, können andere damit onboarden. Und das ist so die schwierige Phase, gute Vertriebsleute zu finden. Am Anfang fängt es ja auch so an, dass man 1-2 Vertriebler um sich um aufbaut, ja, und das trotzdem irgendwie noch selber macht, irgendwie im Gründerteam sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, wer übernimmt da irgendwie den Vertriebsteil, wer macht eher operative Themen, wer irgendwie nach innen gerichtet, wer nach außen gerichtet, und.
Woran erkennst du denn, wer da die richtigen Leute sind, von Founder Sales, Founder-led Sales auf dann eine autarke Sales-Organisation?
Ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil bei Vertrieblern ist es immer so, dass viele auf den ersten Blick halt gut aussehen. Ja, also jetzt weniger natürlich aufs Optische bezogen, aber zum einen sich viele da gut verkaufen können. Ich glaube, das ist aber gar nicht so der entscheidende Punkt, sondern dass je nachdem, in welcher Phase sich die Unternehmen befanden, wenn man dann sozusagen Reference-Checking macht, sich das anschaut, könnte das zu uns passen, waren das ähnliche Produkte und Co., dann ist es schwer auseinanderzuhalten, wer ist wirklich gut, hat einen Unterschied gemacht und kann das machen und wer ist zwar auch gut, aber da ist der Fahrstuhl nur mit nach oben gefahren oder war im Fahrstuhl drin, als der nach oben gefahren ist und du konntest eigentlich fast nicht erfolgreich sein, irgendwie damit drin. Und das ist so die und manchmal kann man auch 10 Interviews führen und Referenzgespräche und Case Study machen und was auch immer und wird nicht hundertprozentig dann halt immer richtig liegen. Ich glaube, das ist so die Kunst dann dabei zu sagen, okay, ein gutes Gefühl. Das ist jemand, der da irgendwie mit anpacken kann. Man muss den Leuten auch ganz klar die Phase oder einschätzen können, ob sie die aktuelle Unternehmensphase mit begleiten können, weil das halt von, keine Ahnung, 1 oder 2 bis 20 Millionen anders ist als von 20 bis 80 Millionen und dann nochmal anders von in späteren Phasen. Und nicht jeder kann irgendwie den gleichen Beitrag zu leisten und ist da ein idealer Fit dafür.
Würdest du versuchen, da immer Leute reinzuholen, die in der gleichen Phase schon mal die Rolle innehatten und da erfolgreich waren?
Ja, idealerweise, also das ist das Einfachste, das ist nicht immer eine Garantie. Weil, wie gesagt, entweder manchmal gehört da auch, also es gehört immer Glück mit rein, dass man erfolgreich ist, erstmal so, aber es ist nie ganz klar, ob die auch maßgeblich zu dem Glück des Unternehmens beigetragen haben oder ob einfach Product Market Fit so hoch war und Marktnachfrage so hoch war, dass die da so ein bisschen mitgeschwommen sind oder ob das auch das Gründerteam mit überdeckt hat in der anderen Firma, wo dann die Person drin gewesen ist. Es ist ganz, also meiner Meinung nach ist es, oder für uns war es eigentlich immer ganz gut, da zu mehr Aufwand zu betreiben, aktiv mitzusuchen und zu gucken, okay, in welchen Firmen könnten wir uns in wen eigentlich vorstellen oder wer hat denn das dort gemacht? Ja, wenn wir irgendwie wissen, okay, da gutes Produkt, guter Markt, aber ist auch nicht ganz einfach gewesen und wen haben die denn reingeholt? Ist vielleicht immer noch da, wollten die nicht gehen lassen, wer da irgendwo was aufgebaut hat und das vorangetrieben hat und dass wir glauben, okay, die Person, die kann das auch dann irgendwie bei uns machen. Und es ist viel aktive, also auch wenn man die Suche outsourced, ist gerade bei diesen Stellen eine aktive Suche hilfreich. Wir haben aber auch gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich aus dem Board raus, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wo wir gesagt haben, hey Mensch, wen hattet ihr denn irgendwo mal im Portfolio? Oder gesagt hat, hey, der hat so einen super Job gemacht. Die oder der das vielleicht auch nochmal machen würde. Das ist jetzt sozusagen heutzutage eher die Herausforderung, die wir sehen.
Inzwischen hast du ja auch Leute im Board sitzen von Excel, von Insight, die dann ein super Portfolio haben. Das war ja in der Series. Ein super
Portfolio, genau. Und dann, da muss man dann gucken, wer will das nochmal machen. Also jetzt heute ist, also jetzt irgendwie 2024, sehen wir es schon sehr viel auch, dass Leute, die in 19, 20, 21 sehr erfolgreich waren und vielleicht noch irgendwie 22, 23 mitgemacht haben, häufig sagen, hey, auf den Operations-Job haben wir gar nicht mehr so eine Lust. Ich mache jetzt hier irgendwie VC-Partner und Co. Als nächstes, weil jetzt nochmal 5 Jahre irgendwie das zu machen, das gebe ich mir nicht. Und dann hast du andere, die sagen, hey, das war eigentlich die coolste Zeit, die ich hatte, auch wenn es intensiv war, weil wir viel irgendwie aufbauen konnten und ich habe das nochmal in mir. Ich finde das ist, glaube ich, nochmal so eine andere Herausforderung jetzt. Selbst zwischen denen, die es können und da drin richtig gut sind, wirklich zu schauen, hey, da werden auch nochmal ein paar Monate und Quartale in jedem Unternehmen kommen, die gar nicht so laufen, wie man es plant, da drin. Und da muss ja auch irgendwie jeder irgendwie durchbeißen wollen. Und da die zu finden, die noch dann den Zug drauf haben, das zu machen.
Von allen CEOs, die public sind, hört man ja häufig auch, dass dieses Denken in Quartalen etwas ist, was für viele Firmen gar nicht unbedingt zuträglich ist. Du hast es jetzt aber auch schon ein paar Mal gesagt. Ihr seid Series C, ihr habt dreistellige Millionenumsätze. Trotzdem seid ihr nicht public, aber ich höre so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, dass du schon auch relativ stark in Quartalen denkst. Ist das etwas, was dir inneliegt und was du immer getan hast? Oder ist das einfach etwas, was sich mit dem fortschreitenden Funding Stage einfach so inhärent ergibt, weil du dann auch Board-Meetings und sowas hast?
Ja, also ich glaube, am Anfang hat sich das zum Teil automatisch ergeben, weil du einfach anfängst, deine Budgetplanung, dann fängst du sie runterzubrechen. Natürlich hast du sie monatlich, reportest monatlich, guckst dann irgendwie auf deine Zielerreichung monatlich. Das kann man aber nicht eine ganze Firma so steuern, gerade irgendwie auf Vertriebsstrukturen irgendwie mit Zielen halt drin, Zielmessung und Co. Das heißt, kann man schon, ist rollierend, hat Vor- und Nachteile. So, bei uns ist in Quartalen am Ende mit drin unterteilt. Das aber jetzt schon seit 5, 6 Jahren hat sicherlich in der ganzen sowohl Intensität, Reporting-Qualität, Kennzahlen und Co. zugenommen. Darunter liegt ein monatliches Modell. Ja, also wir haben monatlich, gucken wir uns auch auf Shareholder-Seite, alle Finanzkennzahlen an und das sind wirklich, die sind zwar dann hochsummariert vielleicht in 100. Ja, darunter liegen aber eigentlich Tausende von Parametern über alle Bereiche, die dann da zusammengefasst werden, die einmal irgendwie haben wir Management auch eigentlich in Echtzeit auf die meisten davon Zugriff drauf und machen dann monatlich nochmal eine Review versus einfach der Planabweichungen da drin, um das irgendwie im Auge zu behalten. Das quartalsweise ist schon so, dass das für eine Firma nicht unbedingt immer zielführend ist da drin, oder man andersrum, man sollte strategisch nicht komplett danach handeln, so, weil jetzt, keine Ahnung, wenn man es irgendwie 3 Sachen im März nicht irgendwie gemacht hat, dafür aber im April oder andersrum, man hat es nicht im August gemacht, aber im Juli, also wir haben halt das Kalenderjahr als Fiskaljahr und um jetzt für dieses Beispiel, heißt es jetzt nicht, dass irgendwie Sachen halt schlecht waren, und würde man dann eine Entscheidung treffen, einfach basierend auf Ende Juni oder basierend auf Ende März oder so, dann kann das ganz irreführend sein. Deswegen muss man sich das schon holistischer anschauen und kann die Firma nicht komplett danach lenken. Auf der anderen Seite muss man sich irgendwelche Meilensteine setzen. Ja? Und ob ich jetzt nur eine Pizza-Bäckerei halt habe und sage, die Pizza muss alle 10 Minuten raus und dann kommt eine mal nach 11 Minuten, das ist dann, glaube ich, auch okay, aber sich stattdessen zu sagen, ich setze mir gar keine Zeiten, und ob jetzt irgendwie die Pizza morgen kommt oder so, das ist dann auch egal. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ich glaube, egal, was man irgendwie als Einheit nimmt, hat es dann irgendwie einen Nachteil. Dieses quartalsweise ist sicherlich Softwarebranchen spezifisch zu einem gewissen Grad nochmal irgendwie drin. Ist es jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo man sagt, hey, das macht jetzt immer wahnsinnig viel Spaß, weil natürlich hat man dann zum Ende der Quartale wahnsinnig viel Druck. Du hast dann wahnsinnig viel Fokus auch immer auf das Ende des Jahres. Das ist einfach ganz normal. Da macht jeder eigentlich 3 Kreuze, wenn dann irgendwie Silvester ist oder so, und dann weiß, okay, jetzt ist mal irgendwie ein paar Tage Ruhe.
Habt ihr mal drüber nachgedacht, das Geschäftsjahr zu verschieben auf Ende Januar?
Ja, haben ja auch viele SaaS-Companies. Schauen wir uns das an, ob wir es irgendwie einen Monat nach hinten verschieben da dran. Das kann auch sein, dass wir es nochmal irgendwann machen. Ehrlich gesagt, operativ wird das nicht so viel Unterschied machen da drin. Also für uns intern wird es nach hinten verschieben. Es macht es eventuell ein bisschen freundlicher für uns und fürs Team drin, weil wir dann diese logischen Ferienzeiten da halt rausnehmen, weil es tatsächlich schon so ist, dass wir im Vorstand oder gerade unser CEO und ich, also ist schon, glaube ich, die letzten Jahre immer so gewesen, dass wir noch um 23 Uhr am 31. irgendwie kurz, oh, hier sind noch irgendwie 3 Verträge in DocuSign jetzt drin, lass die nochmal schnell machen, oder was ist da irgendwie mit dem anderen, oder keine Ahnung, da aus dem Nähkästchen geplaudert. Also wir waren in London über Silvester mit der Familie, und ich habe um 22 Uhr mit einem relevanten Kunden, großer 7-stelliger Vertrag, mit deren CEO 21.30 Uhr war es, glaube ich, sind wir in London angekommen, am Freitagabend, stand ich am Flughafen und habe da 35 Minuten mit dem die Endterms da halt durchbesprochen, weil es dem halt wichtig war, irgendwie, die machen 2 Milliarden online, da einfach zum einen nochmal von deren Seite einen guten Preis rauszuverhandeln und das nochmal auf einer persönlichen Ebene kurz zu besprechen. Und dann hast du irgendwie 3 kleine Kinder und die Frau, wo ich auch schon vorher gesagt habe, du, es kann sein, dass wenn wir landen, ich glaube, ich muss da nochmal kurz telefonieren.
Kurz.
Irgendwo eine Cola oder was auch immer. und das gehört einfach dazu. So, da fragt man sich dann auch natürlich, wenn das halt durch ist. Also hat glücklicherweise geklappt, deswegen sind alle happy. Aber man sagt, hey Mensch, das ist jetzt nicht die Sonnenseite, weswegen man das da irgendwie nur macht, gehört aber auch dazu. Ja. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Geschäft und Geschäftsmodell hat auch viele Vorteile und bietet viel Flexibilität. Da kommen dann, gehören dann solche Sachen auch so ein bisschen mit dazu.
Genau wie du sagst, Dirk, das ist eben nicht die Sonnenseite vom Gründen, aber du bist ja auch nicht jemand, der sich überall als großes Founder-Role-Model auf die größten Bühnen stellt, sondern was ich an dir schätze, ist tatsächlich jemand, der sehr ruhig, sehr analytisch, mit einem sehr klaren Blick tatsächlich Tacheles redet. Deshalb freue ich mich auch so auf deine Fireside-Chat-Session. Aber ich würde gerne den Bogen nochmal spannen, jetzt zu den frühen Zeiten. Du hast gesagt, dieser Übergang Founder-Sales, Founder-Led-Sales und dann Sales-Org aufbauen. Jetzt haben wir eben noch ein anderes Thema angesprochen, verschobenes Geschäftsjahr. Ist auch was, worüber man, wenn man jetzt gründet, vielleicht früher nachdenken kann als später. Ist das was, womit du dich beschäftigen würdest? Oder was sind die wirklich relevanten Themen auf der Journey von 1 zu 10 Millionen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein paar Sachen, die ich... die man jetzt früher machen würde. Das erste ist, wie mache ich überhaupt die Firmenstruktur, Mitarbeiterbeteiligung und Co. Gleich im Fokus da drin zu haben. Jetzt nicht nur irgendwie aus einer steuerlichen Betrachtung. Jetzt hat sich ja viel auch irgendwie mit dem Startup-Verband und so in Bezug auf Virtual Stock Option Programme, Versteuerungsmöglichkeiten und so getan, was, glaube ich, für viele auch eine attraktive Möglichkeit ist. Trotzdem ist es natürlich über eine GmbH-Struktur schwierig, Anteile rauszugeben, gerade wenn man später internationalisiert, weil da dann, selbst wenn man irgendwie eine US Inc. irgendwie als Tochtergesellschaft hat, also wir haben jetzt heutzutage, glaube ich, 15, 16 Tochtergesellschaften irgendwie halt weltweit, aber die werden ja nicht an der Tochtergesellschaft beteiligt. Keine Ahnung, ich glaube, Rocket Internet oder so hat das immer ganz gerne irgendwie so gemacht für ein paar Modelle. Kann auch dann irgendwie funktionieren, aber kenne ich mich nicht so gut aus. Aber bei uns ist dann am Ende sind alle an der Holding beteiligt. Da ist halt, findet auch die komplette Beteiligungsstruktur statt. Und es ist da einem Amerikaner schon mal deutlich schwieriger, irgendwie zu erklären, weil das nicht das Standardmodell ist, mit dem die irgendwie über ein amerikanisches Modell entsprechend am Unternehmen beteiligt werden. So, das ist jetzt etwas, was einen in den ersten Jahren überhaupt gar nicht beschäftigt. Man muss da auch nicht irgendwie jetzt US first irgendwie denken, aber sich überlegen, okay, wie kann ich irgendwie Anteile leichter handelbar machen? Wie kann ich da irgendwie Strukturen schaffen, mit denen ich da auch später raus irgendwie skalieren kann, wenn es nicht nur noch irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Mitarbeiter sind, sondern vielleicht mal tatsächlich irgendwie ein paar hundert dann doch irgendwie werden sollten. So, das heißt, Firmenstruktur ist das eine. Reporting, Zyklen kann man irgendwann überlegen, wobei das nicht so groß der Aufwand ist. Ehrlich gesagt, das Kalenderjahr da zu verschieben, ja, da hat man einmal den Prüfungsaufwand und noch ein paar andere Themen und Finanzabteilung hat da ein bisschen mehr Aufwand. Aber das ist jetzt auch nichts, wo wir intern selbst heute sagen würden, oder scheuen wir jetzt komplett zurück, sondern wir eher sagen, okay, es ist jetzt ein Projekt, das wir jetzt angehen und es ist uns wichtig genug. So, aber da gibt's schon ein paar Themen, gerade Gesellschaftsform, Beteiligungsmodelle, Vehikel, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und Co., die man sich zum Beispiel deutlich früher oder vielleicht auch am Anfang dann irgendwie anders entscheiden könnte.
Ich glaube, wenn es jetzt ein Gründerteam gibt, was uns zuhört, ist da EIP, Employee Incentive Programm, das richtige Stichwort, wo man sich mal aufschlagen kann in Kombination mit dem Paragraph 19a Einkommensteuergesetz. Das als kleine Side-Note. Wenn wir jetzt drüber gesprochen haben, Dirk, was du vielleicht inhaltlich anders machen würdest in der Phase, würde mich interessieren, was würdest du denn heute für ein Unternehmen gründen, wenn du jetzt nochmal bei Null starten würdest, du bist nochmal in deiner Agenturphase. Was gründest du morgen, wenn es morgen losgeht?
Ja, ich habe für mich irgendwie festgestellt, dass ich immer irgendwie nur komplizierte Softwaremodelle, glaube ich, machen kann. Ich bewundere immer die, die irgendwie entweder im Bereich Consumer Software, PLG-LED-Modelle, kleinere Tickets, hohe Volumina, finde ich wahnsinnig spannend. Bisher sagt mir so meine eigene Reflexion, dass das, ich kann leider immer nur kompliziert und mit viel Aufwand, und wo man dann nach 5 bis 6 Jahren weiß, ob das irgendwie funktioniert oder nicht, wirklich als Unternehmen. Das ist, muss ich mir da, glaube ich, auch zugestehen. Das heißt, für mich wäre es schon so, dass ich sagen würde, zunächst erstmal, ich muss glauben, dass ich ein ausreichend großes Problem sehe dabei, dass nicht nur ich erkannt habe, sondern auch andere. So, also die denke, dass, da ist mir jetzt was aufgefallen, das muss doch eigentlich offensichtlich sein. Aber wenn es mir aufgefallen ist, dann arbeiten da schon 100 dran. Das ist nicht immer ganz richtig, so, weil wie viele Themen fallen uns irgendwie auch im Alltag irgendwie auf, wo man sagt, hey, das kann man doch irgendwie ganz anders schon lösen und sozusagen mal besser machen. Und trotzdem löst es keiner und setzt sich da nicht jeder ran, weil die meisten genauso denken und sagen, entweder habe ich keine Zeit dafür oder hoffentlich macht das wer anders. Ja, so war ja auch ursprünglich mal unsere Idee dabei. Wir hatten das Problem gesehen und haben dann versucht, alle anderen zu überreden, dass sie es lösen, weil wir wussten, das wird viel Aufwand und klappt vielleicht nicht.
Und das Problem damals in eurer Welt war, dass es eben Commerce-Plattformen in der Cloud quasi nicht gab vor.
Ja, das Problem, also wobei das eher sozusagen die teils technische Lösung ist. Das Problem war, dass wir eigentlich alle Unternehmen, die wir irgendwie betreut haben im Software- und Agenturmodell, immer an Weihnachten irgendwie angerufen hatten und Angst haben, dass ihre Seite den Traffic nicht aushält. So, damit fing es schon mal an. So, dann das zweite Problem war, dass alle Softwarefirmen zu der damaligen Zeit und zum Großteil auch noch viele heute ihr Primärgeld damit verdienen, dass sie Versionsupgrades ihrer Software verkaufen. So, mit diesen Versionsupgrades von Software im Enterprise-Bereich kommt aber meist nicht viel mehr Gewinn hinzu, weil die Lösungen sind so stark angepasst, dass die neuen Funktionalitäten, die mit der Vision kommen, sowieso irgendwie nicht irgendwie zur Geltung kommen. Aber du musst halt darauf migrieren, weil wenn du nicht auf der aktuellen Version bleibst, kriegst du irgendwann keinen Support mehr. Und ganz sicher willst du nicht irgendwie der Mitarbeiter bei Siemens sein, der irgendwie eine relevante Software irgendwie eingekauft hat, die für den Betrieb von dem Unternehmen relevant ist und die wird nicht mehr supported. So, das macht aber, wenn du da irgendwie dazwischen bist in der Wertschöpfungskette und vor allem eher lösungsorientiert bist und sagst, hey, ich muss denen jetzt irgendwas verkaufen, wo ich selber finde, dass das kein gutes Geschäftsmodell ist, weil man es eigentlich technisch lösen könnte. Dabei aber halt Oracle, IBM und Co. in den 70er Jahren dieses Modell erfunden haben und damit einfach 70% ihrer Umsätze gefahren sind. Das waren für uns so der eine Bereich. Und der andere Bereich war, dass wir gesehen haben, dass mit dem Wachsen vom mobilen Internet deutlich mehr Anforderungen an die Online-Händler drauf zukommen, sich stetiger anzupassen. Ja, und sie mussten sich in der Vergangenheit nicht oft anpassen. Früher haben wir Updates gemacht von den Frontends, also das, was man als Kunde sieht, wenn sich die Monitore im Office geändert haben. Ja, weil dann war irgendwie, keine Ahnung, da gab es Screen Sizes von 1024 mal 768, dann ist das Ganze irgendwie um ein paar Pixel größer geworden. Alle 3 Jahre wurden die Monitore irgendwie ausgetauscht und da hat man gesagt, so, jetzt müssen wir irgendwie die Experience halt ändern. Und wir sind dann irgendwann, ist die Welt dahin gegangen, dass, hey, wir müssen Änderungen fast jeden Tag machen, um irgendwie an neue Kundenanforderungen, Marktveränderungen, neue Player, die neue Geschäftsmodelle halt reinbringen, dazu verändern. So, das hat ja dazu geführt, dass Amazon irgendwann alle 2 Sekunden ein Update an der Customer Experience irgendwie halt gemacht hat. Aber dafür war die Software nicht gebaut. Ja, also keine der Software, die irgendwie für den Onlinehandel gebaut wurde in den frühen 2000ern, hat irgendjemand auch nur dran gedacht, dass die im laufenden Betrieb täglich die ganze Zeit geändert wird. So, und wenn man diese Sachen dann halt übereinander lebt, dass Marketingabteilung brauchen kürzere Innovationszyklen, man muss regelmäßig drauf arbeiten können. Plus wir brauchen irgendwie etwas, was eine höhere Performance hat, auch wenn wir irgendwie Traffic-Peaks sind. Und wäre es nicht schön, wenn alle immer auf der aktuellsten Version sind, ohne dass sie etwas dafür machen müssen, dann wäre das doch für uns eigentlich ein ganz gutes Geschäftsmodell. Und das war das Problem, wo wir dann gesagt haben, okay, durch Cloud, durch andere Softwareentwicklungen, neue Technologien, die zur Verfügung standen, können wir das Ganze eigentlich nochmal neu erfinden.
So, das waren die großen Dinge, die du Ende der 2000er gesehen hast. Cloud kommt, es kommen neue Devices.
2009, 2010. Ja, genau. Ja,
2009, 2010. Cloud kommt, neue Devices kommen, die Art und Weise, wie man Software entwickelt, verändert sich. Was wär's heute, Dirk? Was sind die dicken Bretter, die du jetzt siehst, wo du sagst, es ist ein riesiges Umfeld und das müsste mal jemand lösen?
Ja, es sind, ehrlich gesagt, bisherige, das ist nicht irgendwie verschwunden, weil immer noch die Mehrzahl der Unternehmen einfach auf alter Legacy-Software sitzt, die mittlerweile einfach dann aber auch End of Life ist. Und man hat das, glaube ich, ganz schön in Covid gesehen, wo man sich aus Konsumentensicht natürlich fragt, hey Mensch, warum macht der Online-Händler, oder vergiss mir das Online, warum macht dieser Händler das nicht? Warum funktioniert Ship from Store für die nicht? Ja, müssen jetzt irgendwie die Läden schließen, warum kriegen die das nicht innerhalb von 2 Wochen gewuppt? Ja, bin ich der Einzige, der es sieht? Und nein, die Antwort ist nicht, man ist der Einzige, der es sieht, das ist denen selber auch klar. Aber wenn ich dann nur mal Software dahinter habe, die irgendwie 20, 30 Jahre alt ist zum Teil, wo Prozesse halt dranhängen, das nie vorgesehen war, dass ich irgendwie, eventuell habe ich gar nicht den Inventarbestand der Filiale in Echtzeit irgendwie, dass ein System darauf zugreifen kann, dann kann ich auch nicht Ship from Store machen, weil das halt nicht nur irgendwie so ist, dass ich da jetzt irgendwie 2, 3 Leute irgendwie hinstelle, eine kleine Packstraße irgendwie halt aufstelle, einen Labeldrucker mache und dann kann ich irgendwie die Sachen verschicken. So, und das sieht man eigentlich immer noch ganz, ganz gut, wie schlecht so Themen vor allem irgendwie bei großen Unternehmen durchdigitalisiert werden. Ja, oder keine Ahnung, ich beschwere mich seit 15 Jahren, dass die Lufthansa einfach nicht mal irgendwie in der Lage ist, irgendwie online Self-Service zu machen und ihre Webseite irgendwie mit anderen Buchungsplattformen irgendwie versucht, irgendwie kompetitiv zu vergleichen und irgendwie zu messen. Ist aber, weil einfach unten drunter auch so viele Prozesse und Themen sind, wo sie zum Teil gar nicht wissen, wo sollen wir hier anfangen. Und wenn wir das Rad links irgendwie halt rausnehmen, das ist dann wie bei einer hochkomplexen Uhr, ja, dann funktioniert die auf einmal nicht mehr. Man kann nicht nur da irgendwie an einem Zahnrädchen halt drehen. So, und das andere Thema, was natürlich jetzt alles überlagert, ist schon im Bereich jetzt nicht nur E-Commerce, sondern auch Enterprise Software, der ganze Bereich AI. Ja, und da ist natürlich viel übergelagerter Hype mit drin. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass das ganze Thema in 2 Jahren verschwinden wird, ja, sondern ich glaube, man kann AI dann genauso irgendwie sehen wie Cloud. Nicht unbedingt auf den Impact, den es auf die Menschheit hat, da mag es auch noch größer sein, aber jetzt zumindest technologisch wird es ein weiterer Layer sein, der einfach als Standard etabliert ist und sich stetig weiterentwickelt und mit dem wir arbeiten. So, und wenn man dann überlegt, dass die Grenzkosten im Bereich Softwareentwicklung eventuell in den nächsten Jahren gegen Null gehen. Das heißt, ich kann die ganze Zeit eigentlich in so vernünftiger Qualität
zumindest kleinere, unkomplexere Applikationen, ja, ne? Genau, so Wegwerf-Applikationen.
Und dann ist tatsächlich die Frage da drin, also jetzt gerade wäre es kleinere, weniger komplexe, weniger abhängige Applikationen, die ich zur Not halt wegwerfe, wenn sie nicht funktionieren. Aber man muss es ja nicht zwingend darauf limitieren. Also wer sagt, dass es nicht in 2 Jahren auch Architekturmodelle gibt für AI, die in der Lage sind, komplexer Themen sich anzuschauen, zu testen, zu überlegen. Und da kann keiner die Zukunft voraussagen, aber auf deine Frage hin, was würde ich mir halt anschauen, dann ist es, glaube ich, tatsächlich in diesem Bereich, wie könnte ich Software an der Stelle halt neu entwickeln? Jetzt nicht nur in Richtung, brauche jetzt nicht den zweiten GitHub Copilot da irgendwie halt bauen oder launchen, beziehungsweise da sind ja auch viele dran. Aber was bedeutet das eventuell für Bestandssoftware im Unternehmen? Wie kann die verändert werden? Welche Software könnte man irgendwo damit ersetzen? Wie kann man anders daran gehen? Auch der ganze Bereich, wo jetzt irgendwie die Celonis und Co. Prozess Automatisierung irgendwie von SAP-Systemen und Co. halt drin sind. Selbst das wird sich ja weiterentwickeln. Ne? Also jetzt erstmal ist okay, wie kann ich die Prozesse dann noch schneller sozusagen optimieren und vielleicht auch komplett automatisieren? Ich glaube, in Zukunft kann man dann sogar so weit gehen und sagen, okay, entweder ersetzt das sogar gleich den kompletten Prozess. Wenn der Prozess halt schlecht ist, ich optimiere den gar nicht erst, sondern ich lasse mit AI dieses ganze Modul dort halt rausbrechen und optimiere es. Und vielleicht kann ich so auch peu à peu irgendwie bestehende Software unten drunter neu ersetzen und bauen. Also ich glaube, es ist schwierig zu sagen, was ich jetzt genau machen würde, weil ich mich mit der Frage jetzt nicht beschäftige, weil ja, glücklicherweise genug zu tun habe. Aber es müsste immer irgendetwas sein, wo ich sage, da ist ein ausreichend großes Problem, das nicht nur ich sehe, sondern dass das auch andere irgendwie halt sehen, irgendwie drin. Plus, wo ich glaube, dass man eine Lösung machen könnte. Und das ist dann nochmal der dritte Teil, ein ausreichend großer Markt, der dann an dieser Lösung auch Interesse hätte. Weil es dauert immer, ne? Man hat immer diese Adaptionskurve, frühe Innovatoren, Early Adapter und. Gibt es ja unzählige Bücher irgendwie zu. Und die ersten Kunden, die kriegt man durch Überzeugung. Ja, das sind dann häufig welche, die das Problem auch gesehen haben, aber die auf der anderen Seite vom Tisch dann halt sitzen und arbeiten und die sagen, hey, das finde ich cool, Problem haben wir auch gesehen, das wollen wir ausprobieren. Und das kann dann aber manchmal irreführend sein, ob der Markt groß genug ist. Also man denkt, hat man Product Market Fit, aber man hat eigentlich nur die getroffen, die genauso ticken wie man selber, die dann irgendwie in der gleichen Kneipe, gleiches Umfeld, was auch immer irgendwie halt rumhängen. Und man merkt es dann erst, ob der Markt groß genug ist, wenn dann nach diesen Innovatoren, Early Adapter und irgendwann dann Mass Market anfängt, das Ganze zu übernehmen.
Okay, wunderbar, wunderbar strukturiert. Aber du hast natürlich total recht, dass es nicht die Themen sind, über die du primär nachdenkst. Du hast vorhin gesagt, es gibt schon nochmal eine Challenge, um eine Company dann von 100 Millionen ARR Richtung 300, 400 zu bringen. Und das ist eher genau die Phase, mit der du dich gerade beschäftigst und hast da auch einen strategischen Plan. Was sind denn die Themen, über die du am meisten nachdenkst? Wie kommt Commerce Tools in die Richtung 300, 400 Millionen Umsatz?
Ja, also das eine Thema hatten wir schon kurz angesprochen. Man muss seine ganzen Bestandskundenprozesse umbauen. Nicht von einem Tag auf den anderen, aber das merkt man dann ab 70, 80 Millionen, in dem Fall zumindest von uns, wo die ganzen Themen Renewals, Upsell und Co. irgendwie halt reinkommen und da Strukturen zu schaffen, weil ansonsten belegt man damit komplett auch die Teams, die für andere Sachen, ob es eine Neukundenentwicklung, Neukundengewinnung und Co. halt irgendwie sind, damit drin, schafft da auch nichts, was irgendwie skaliert. Das bleibt dann auch nicht, ist dann nicht effizient, so, weil die Prozesse funktionieren unterschiedlich. Man kann nicht die gleichen Incentive-Modelle haben, würde auch viel zu teuer werden. So, das muss man sich dann irgendwie anschauen, was funktioniert. Der zweite Teil ist ganz klar, dass das Thema zusätzliche Produkte und Services an Bestandskunden zu verkaufen relevant wird. Da drin. Heißt nicht, dass es vorher irrelevant ist, aber die Relevanz nimmt signifikant zu. Es ist, ich habe es gestern oder vorgestern irgendwo gelesen, ich kann aber nicht mehr sagen, ob es irgendwie in einem, keine Ahnung, Social Media Post war oder so, als Tipp. Was ich gefährlich finde zu sagen ist, man sollte sich nur noch auf die Bestandskunden fokussieren. Also was klar ist, ist, mit einem Bestandskunden mehr zu verdienen, ist günstiger, wenn man sozusagen die Einzelkosten sehr künstlich herausrechnet davon, was sozusagen Kundenakquisitionskosten als auch Upsellkosten irgendwie sind, ist es natürlich wahnsinnig viel effizienter, viel günstiger und Co., den Bestandskunden mehr zu geben.
Und schneller, man wird aber, viel schneller. Ne?
Und du schneller,
hast bei B2B-Software genau, in der Regel 17 genau, Monate Kack-Payback-Period, vielleicht nochmal 12 Monate Sales-Cycle, wenn du vorher investierst. Das heißt, nach 2,5 Jahren fängst du an, mit einem Neukunden Geld zu verdienen, wenn du im Benchmark bist. Ne?
Absolut, und das ist auch richtig. Ich glaube nur, dass es keine Entweder-Oder-Frage ist, sondern eine Und-Sache. Und weil natürlich muss ich das machen, natürlich muss ich die Organisation so bauen können, dass es da ein Team gibt, das nur darauf den Fokus hat und dem dessen Priorität das ist, wenn ich aber vernachlässige, an den Neukunden zu gewinnen und je nachdem, wie groß mein Markt ist und unser Markt ist halt viele Milliarden groß und nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, 900 Millionen und wir können sagen, okay, irgendwann haben wir eh hier Marktsättigung erreicht, dann hast du zwei Probleme. Das primäre Problem ist tatsächlich, du wirst irgendwann Wachstumsschwierigkeiten reinlaufen, weil du kannst auch die Bestandskunden denen irgendwann nicht mehr ewig viel verkaufen in der Breite, weil 100, 200, 300 Millionen sind jetzt auch nicht unendlich viel. Man redet jetzt hier nicht irgendwie von einer Oracle, SAP oder Salesforce-Kundenbasis, wo man sagt, man hat mit fast jedem Unternehmen irgendwie schon mal irgendwo gesprochen oder irgendwie eine Kundenbeziehung. Und dann wird kurz- oder langfristig auch das Renewal-Wachstum runtergehen. Vielleicht nicht in den nächsten 18 Monaten, aber ziemlich sicher in den nächsten 36 Monaten da dran. Und dann ist die Frage, ob man das wieder rausholen kann. Also was machst du dann? Weil Neukunden zu gewinnen, hast du schon gesagt, lange Kack-Payback-Period, hohe Initialkosten, hohe Anlaufzeit, du hast erstmal einen Leads-Funnel-Cycle, dann hast du nochmal einen Opportunity-Funnel. So, sprich, das kann dann auch mal irgendwie 12 Monate dauern, das irgendwie wieder anzuheizen. Und die Frage ist dann, wie hat sich kompetitiv die Situation verändert? So, und deswegen muss man natürlich schauen, wie kann man Neukunden gewinnen und was kann man mit den Bestandskunden machen? Und das, was für uns natürlich jetzt auch immer wichtiger wird, da sind wir in der Größe drin, okay, was sind weitere Produkte? Ja, weil wenn man natürlich das Wachstum aufrechterhalten möchte da drin, jetzt prozentual. Die Zahlen werden halt immer größer und dann siehst du gleichzeitig einen Markt, der natürlich, der vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen einfacher wird, aber wir gehen immer davon aus, dass wir sagen, naja, das wird immer erstmal alles noch ein bisschen kompliziert bleiben. Wir haben viele Krisen auf der Welt, Inflation wird jetzt nicht sofort runtergehen. Zinsen bleiben hoffentlich stabil, ja, aber wir werden jetzt auch nicht auch eine komplette Niedrigzinsphase irgendwie in den nächsten Jahren halt reinrutschen. Das heißt, Konsumentenverhalten in den meisten Teilen der Welt irgendwie auf viele Produkte nicht immer besonders rosig. Das bedeutet dann für unsere Kunden, dass sie halt auch irgendwie vorsichtig sein müssen. Und das heißt für uns, okay, tun wir jetzt mal so, als wenn es nicht überall halt Rückenwind gibt. Bedeutet aber umso mehr, dass wir über die nächsten Jahre eher, weil das ist jetzt nichts Kurzfristiges, schauen müssen, dass wir unser Portfolio ausbauen. Nicht nur, was sozusagen, um da jetzt wieder in diese Renewals reinzugehen, wo es primär um natürlich Upsells reingeht, ja, und Vertragsverlängerungen und wie kannst du irgendwie noch mehr nutzen, sondern was sind denn eigentlich andere Produkte, im Bereich Portfolio die Kunden auch von uns haben wollen.
Wenn du andere Produkte sagst, denkst du da überwiegend über selbstentwickelte Produkte nach oder auch über anorganisches Wachstum mittels M&A?
Es ist beides. Momentan schauen wir uns mehr organisches Wachstum, selbstentwickelte Themen an. Wir haben einen relativ guten Überblick. Anorganisch sind da auch mit vielen im Gespräch. Jetzt so als Wink, es braucht uns jetzt keine Investmentbank, die hier zuhört, die nicht schon irgendwie mit unserem Team spricht, da irgendwie noch den 37. Report. Da kriegen wir jeden Monat, glaube ich, ein relativ gutes Update. Also das rufen jetzt nicht nach Ideen, hey, habt ihr schon irgendwie diese Firma gesehen? Weil es gibt bestimmt über 1000 Firmen, die wir monitoren da halt drin und wo wir uns irgendwie anschauen und haben halt ein großes Partnerökosystem da halt drin. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt auf einen Zeitraum gucken von 3 bis 4 Jahren, dass es gut sein kann, dass es da 1, 2 anorganische Themen irgendwo halt gibt, wo wir sagen, hey, da gibt's einfach ein super Produkt, super Team. Das kann hier gut reinpassen, auch vom Timing her. In diesem Jahr ist es für uns, glaube ich, eher unwahrscheinlich, einfach weil, auch wenn jetzt viel im Bereich M&A passiert, ist es doch so, dass viele von diesen Teams halt gerne verkaufen wollen, weil sie jetzt sagen, hey, das war jetzt doch alles anstrengender und lass uns jetzt irgendwie gucken, wir sind auch mit einer niedrigen Bewertung halt happy. Das ist für uns problematisch, weil wir sind halt nicht SAP oder Oracle und können hier an 60.000 Kunden verkaufen und haben hier irgendwie 35.000 Vertriebler sitzen und gib uns ein Produkt, ob das Team da bleibt, ja oder nein. Für uns ist genau andersrum, die Teams müssen eigentlich Gas geben wollen und mit uns da irgendwie die Möglichkeit sehen, noch mehr zu machen. So, das ist das eine. Zum Teil sind Bewertungen immer noch sehr, sehr schwierig, zum Teil auch in den Cap-Table verankert da drin. Hat auch damit zu tun, dass die Unternehmen, die wir interessant finden, die performen alle relativ gut. So, also auch zumindest im Marktumfeld relativ gut, wo die halt auch sagen, eigentlich müssen wir nicht, aber wir würden gerne, wenn sich irgendwie was Gutes ergibt. Und dann haben wir noch intern sozusagen für uns, wo wir sagen, ja, wir wollen auch was Wachstum, Profitabilität bei uns in den Strukturen in diesem Jahr eigentlich erstmal noch ein bisschen erwachsener werden da drin. Und wo wir sagen, bevor wir jetzt uns wen da mit hinzunehmen. So, weil wir, wenn wir jetzt was machen würden, ist unser Interesse eigentlich auch nicht so groß, jetzt irgendwie da eine Art Acqui-Hire irgendwie zu machen und 20, 30 Leute zu übernehmen, sondern dann auch irgendwie etwas, was ein signifikantes Produkt in der Kategorie ist. Und das, weil das,
okay. Und sonst muss dann auch versuchen, einen selber zu bauen, relevanten so. Umsatzbeitrag leisten.
Ja, und schon relevanten Vorsprung, wo wir sagen, ja. Hey, das ist, selbst wenn wir jetzt da irgendwie 20 Leute draufsetzen und die ein Jahr lang irgendwie halt arbeiten lassen da dran, dann kommen wir da nicht hin. Ja, das macht keinen Sinn. Ich glaube, bei solchen Themen, wenn die uns wichtig sind, da sagen wir eher, das machen wir selber. Und da haben wir auch einige Experimente, die wir intern sozusagen hinter verschlossenen Türen machen, wo wir uns Produktideen und Themen halt anschauen. Und ich glaube, das wird am Ende wird's auf eine Mischung hinauslaufen. Weil wenn man jetzt in einer bestehenden, sehr etablierten Kategorie dort irgendwie dann auch ein führendes Produkt reinmachen möchte, dann ist es zum Teil sehr schwierig, das organisch zu machen, falls es da schon jemanden gibt, der nicht das, also meistens gibt es tatsächlich in vielen von denen schon jemanden, der gesagt hat die letzten Jahre, hey, lass uns hier doch mal eine neue Lösung machen, ähnlich wie wir es im Commerce-Bereich gemacht haben.
Aber wenn man jetzt noch mal ein paar Jahre in die Zukunft schaut, die wirklich großen Companies in dem Bereich, vielleicht so eine Salesforce, so eine SAP Commerce Cloud, die haben ja teilweise 50, 100 Akquisitionen in dem Bereich getätigt, um dann auch dahin zu kommen, wo sie heute sind. Ich verstehe natürlich den Schmerz, der mit M&A auch einhergeht, auch kulturell dann so ein neues Team reinzuholen. Aber finde es auf jeden Fall interessant, dass du sagst, perspektivisch ja, Timing aktuell wahrscheinlich dieses Jahr nicht. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt. Jetzt habt ihr in der vorletzten Runde Insight dazu geholt, in der letzten Runde Excel dazu geholt. Auch Investoren, die natürlich nach Exit-Kanälen suchen. Ist das eine Frage, mit der du dich befasst, wann das IPO-Fenster wieder aufgeht oder ob IPO schon die richtige Strategie ist oder ist es was in deinen Gedanken eher selten vorkommt gerade?
Ja, also natürlich ist es so, dass wir, glaube ich, was den Markt angeht, da auf einem relativ guten Stand sind und uns da auch mit anderen Teams, Private und Public, zum einen im Netzwerk haben, befreundet sind, kennen, austauschen, man sich das Ganze anschaut. Aus einer Und natürlich auch die Aufgabe sozusagen von unserem CFO, von mir, von einigen anderen ist, da einfach ein gutes Verständnis und auch Strategie zu haben, was könnte man eventuell wann wie machen. Es ist jetzt nicht so, dass es für uns die übergeordnete Unternehmensstrategie ist, weil die bezieht sich auf die Produkte, auf die Kunden, auf die Partnerschaften und das andere ist eher eine Finanztransaktion. Das ist jetzt so, als würde man irgendwie, keine Ahnung, wann wechselst dein Bankkonto zu einer anderen Bank irgendwie halt da drin, so ein bisschen, zu einem gewissen Grad zumindest. Als Frage ist jetzt dann eher sozusagen ein Seitenprojekt. Es ist auch so, dass bei uns vielleicht auch sozusagen zu meinem Überraschen relativ wenig Druck oder Motivation bisher da ist, alleine aus dem Investorenkreis zu sagen, hey Mensch, hier müssen wir doch mal was machen. Das liegt, glaube ich, daran, dass alle das Gefühl haben, dass da zum einen, was das die Marktgröße angeht, als auch das Potenzial und die kompetitive Situation da noch das eventuell in einer sehr frühen Phase gerade ist.
Ist ja auch ein Trend, den wir sehen, dass die richtig guten Firmen etwas länger private gehalten werden.
Genau, jetzt. So und deswegen ist da jetzt gar nichts, dass man sagt, hier Dirk, und guck doch mal. Oder also es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie seitens der Gesellschaft irgendwie, jetzt musst du ja nochmal mit drei Investmentbanken irgendwie halt sprechen, sondern das sind eigentlich eher Sachen, die kommen von uns, wenn raus, dass wir sagen, mit denen und denen schauen wir uns die und die Sachen an. Aber jetzt nicht, weil wir irgendwie aktuell irgendwie etwas ansteht, sondern um einfach ein gutes Gefühl, Verständnis zu entwickeln und auch, was wir am Anfang besprochen haben, um in der Lage sein, sich überhaupt mit dem Markt sinnvoll irgendwie zu vergleichen und einordnen zu können. So, das natürlich guckt man sich einmal aus, mich interessieren Märkte natürlich, Unternehmen, was funktioniert nicht, schaut man sich das Ganze natürlich genau an und guckt dann halt auch, selbst wenn man irgendwie keine verwandten Industrien sind, wie irgendwie ein Reddit-IPO, schaut sich die Kennzahlen an, guckt, was passiert eigentlich, wie reagieren die Analysten da drauf und so, um einfach so eine Marktdynamik aktuell zu verstehen. Das ist jetzt aber nichts, wo wir raus irgendetwas für uns jetzt irgendwie kurzfristig ableiten. Ich glaube, dass im Public-Markt, das Ganze ist eh saisonal, jetzt sind wir irgendwie da noch so halb in einer Krise drin, wir werden jetzt irgendwie sehen, da wo es am dringendsten ist oder wo es gut gepasst hat, jetzt irgendwie die ersten Börsengänge. Ja, das Wording ist jetzt so ein bisschen, das IPO-Fenster ist offen. Ich würde sagen, das ist jetzt mal auf Kipp, weil es mussten jetzt einige, mussten oder wollten einige was machen. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie alle sagen, das sind jetzt schon super Bedingungen. Ja. Weil wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie sage, hey, mit meinen Daten fütter ich jetzt irgendwie so ein LLM, dann kann es auch sein, dass jetzt irgendwie noch nicht alle da irgendwie drauf anspringen werden, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen frühen Zeitgeist da halt treffe. Und insofern ist es für uns zum einen A, weil timingmäßig noch gar nicht so relevant. Ja, wenn man sich wir haben ja über Zahlen gesprochen. Ich glaube, dass SaaS-Firmen heute, je nachdem, in welcher Branche sie drin und so, aber mit etwa 300 Millionen Umsatz sollte man ungefähr halt, glaube ich, rechnen, wenn man das Ganze irgendwie erfolgreich machen möchte oder größer. Und dann muss man auch gucken, passen noch alle anderen Zahlen und Themen und fühlt man sich da auch irgendwie wohl und ist Public überhaupt da irgendwie für eine Firma irgendwie ein guter Ort? Ja, damit beschäftigt man sich zum Teil mehr und mehr. Aber dieses mehr und mehr, da kann man vielleicht sagen, das ist eine Woche, die dann vielleicht irgendwie 50, 60 Stunden hat, sind das 1-2 Stunden, die jetzt irgendwie im Schnitt für irgendwie jetzt solche Themen mal draufgehen, wo man sich irgendwie was anschaut, mit irgendwie mal eine halbe Stunde telefoniert oder irgendwie so. Und der Rest ist dann doch eher aufs operative Geschäft.
Ein anderer Mitbürger, Deutscher, der Tobi Lüttke, hat mit Shopify ja für ein deutlich kleineres Kundensegment als ihr den ganz großen Wurf gemacht mit Alexander Graf von Spryker, mit Tarek Müller, mit der Scale-Plattform von About You, haben wir echt ein paar Leute im Dachraum, die wirklich relevante Firmen gebaut haben in dem Commerce-Bereich. Was glaubst du, ist da der nächste Schritt? Gibt es da eine Konsole?
Um da auch noch zwei weitere zu nennen, die eigentlich, Tobi ist natürlich ganz vorne, ja, aber da sind, glaube ich, noch zumindest zwischen uns und Tobi sind da noch zwei weitere, die, glaube ich, immer irgendwie vergessen werden. Einmal das Team drum um Hybris.
An SAP aus gegangen München, damals.
An SAP gegangen von Klaas, Carsten, und Moritz gegründet, war dann eigentlich so.
Da durftest du damals ja, glaube ich, auch ein bisschen über die Schulter gucken, ne? Wie das alles passiert
ist. Da waren wir lange der Beifahrer dabei und eng dran waren für uns sozusagen, ich sag mal, die Ausbildungsjahre da halt drin dafür und wahrscheinlich sozusagen so eines der ersten Unicorns oder Größen damit drin, zumindest dann zu dem Exit, haben da einen der frühen Marktführer aufgebaut und natürlich einen Stefan Schambach, der das Ganze sogar zweimal gemacht hat, erst mit Intershop aus Jena raus. So die erste Firma, damals noch irgendwie dann neue Börse, IPO, da war es glaube ich mal so irgendwie sogar mehr wert als die Lufthansa oder so, das waren ja dann diese Dotcom-Zeiten. Und dann nochmal mit Demandware, was zwar eine Bostoner Firma ist, aber auch da sind ja dann, weil es viel vom Intershop-Team und Produkt halt kam, viel in Jena gewesen. Aber auch das an die Börse, das wurde dann Salesforce-Plattform. Also wenn man sich anschaut, was sozusagen, wenn man sich jetzt die großen Plattformen anschaut auf der Welt, dann haben wir da eine Salesforce, was eigentlich Demandware ist aus Jena oder eigentlich Intershop, Derivat aus Jena. Wir haben immer noch irgendwie SAP, was Hybris ist, aus München. Ja, wir haben uns da drin, die noch irgendwie eigenständig sind, glücklicherweise. Und wir haben Shopify. Und dann kann man noch sagen, Magento aus LA, die an Adobe gegangen sind. So, und das ist eigentlich so, davon sind sozusagen schon mal
ist
da
das
vier
die
und dann hat es noch gesinkt.
Ist das die Zufall. Ist das die ist, neue deutsche Generation der Krämer, wenn ich jetzt zurückgucke auf Edeka, auf Aldi, auf die großen Handelsdynastien.
Jetzt gibt es irgendwie ein neues Hashtag irgendwie dafür. Für die Krämer hatte ich noch nicht, aber der ist gut. ich glaube, es ist so ein bisschen Ökosystemzufall. So, also dass jetzt Tarek mit About You und dann Scale das mit der Plattform gemacht hat, das macht Sinn. Die hatten auch das richtige Team. Die haben da für sich was Cooles gebaut, dass sie gesagt haben, hey, lass uns das irgendwie öffnen für andere. Das ist immer schwierig. So, das haben wir auch bei Zalando gesehen. Diese Tech Bridge aus, auf der einen Seite sind wir Händler, brauchen die Technologien intern, versuchen das extern zu machen. So, also da will ich jetzt gar nicht zu, das ist auch nicht in den Details drin. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, diese zwei Businessmodelle irgendwie, auch wenn man das sozusagen versucht, unabhängig voneinander zu machen, das irgendwie so zu betreiben. Aber ist logisch und ist auch eine coole Leistung. Da hier mit den Hamburgern, Berlinern um Alex Graf drum, die sind ja auch aus einem ähnlichen Umfeld gekommen, am Ende waren ja auch mit Tarek und so zusammen und ich glaube, da haben eigentlich zwei Teams unabhängig voneinander gesehen, hey, man könnte hier noch mal irgendwie neue Software irgendwie bauen. Gibt ja auch noch so mittelständische Player, Shopware, ja. Tolles Produkt, tolles Team aus Deutschland raus, die man da irgendwie nicht vergessen sollte. Und ich glaube, das ist vielleicht einer dieser Ökosystem-Netzwerkeffekte. Also Tobi ist komplett da außen vor. Ich hatte mit ihm mal irgendwie drüber gesprochen, weil er auch mit keinem von den anderen E-Commerce-Gründern irgendwie jemals irgendwie was zu tun hatte. Ist das unabhängig davon passiert und das vielleicht eher sozusagen eher das freie Radikal als Zufall, dass er da in Kanada irgendwie dieses Problem entdeckt hat, hier, ich will irgendwie für meinen Snowboard-Laden brauche ich irgendwie einen Online-Shop und ich will kein Ebay-Seller werden und irgendwie ist das, was mir da angeboten wird, irgendwie alles Mist. Also mache ich es irgendwie selber. Jetzt bei uns war es natürlich so, wären wir nicht in diesem Hybris-Umfeld groß geworden und hätten wir da viel E-Commerce-Projekte gemacht und das alles einmal gesehen und auch gelernt, was funktioniert nicht, dann das ist jetzt keine Ahnung, Spieltheorie, kann es aber gut sein, dass wir das gar nicht irgendwie später gemacht hätten, weil wir irgendwie drauf kommen sollen und die Erfahrung sammeln sollen. Stefan hätte jetzt ohne Intershop sicherlich nicht die Demandware gemacht danach, aus dem Learning da draus und mit einem ähnlichen Team, wo dann auch nochmal viele Leute rausgekommen sind. Und also ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht einer der Netzwerkeffekte. Ist dann halt immer so, dass, also wir sind halt nicht Silicon Valley da irgendwie drin und wir haben nicht automatisch den gleich großen Markt, wenn man hier irgendwie halt anfängt. Also man skaliert in den ersten Jahren in der Regel immer ein Stück langsamer, gerade B2B, SaaS, weil man einfach diese Internationalisierungshürden unter anderem überspringen muss da drin, die einfach in den USA nicht existieren, wenn man da irgendwie halt loslegt.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Netzwerkeffekt.
Ja, zum Netzwerkeffekt und Ökosystem, da versuchen wir ja unseren Teil beizutragen mit Artist, dass es eben nicht etwas weniger Zufall und etwas mehr strategische Konsequenz ist, wenn man die richtigen Leute mit den richtigen Themen am richtigen Ort zusammenbringt, dass dann eben genau sowas entstehen kann. Von daher bedanke ich mich auch ganz herzlich für die Themen und deine Zeit, Dirk, dass wir so viel sprechen konnten. Ich wäre total gerne mit dir auch noch tiefer in eure US-Expansion reingegangen. Ich wäre gerne tiefer mit dir darüber gegangen, wie ihr Partnership-Sales eigentlich macht, weil das für euch ja auch ein wichtiger Teil ist. Würde ich gerne an anderer Stelle mal fortsetzen.
Machen wir ein anderes Mal.
Aber bevor wir, erstmal sehen wir uns im Oktober wieder. Und bevor ich dich gehen lasse, brauche ich natürlich noch den Artist-Restaurant-Tipp von dir. Ich nehme an, du empfiehlst uns was in München?
Ja, genau. Ich nehme was Lokales hier. Und zwar schöne Gegend. Kann man gleich irgendwie mit Mountainbiken im Sommer schwimmen oder wandern gut verbinden. Tegernsee. 45 Minuten Maximum, je nach Verkehr irgendwie von München entfernt, kommt man sonst auch gut mit dem Zug hin. Da gibt's in Tegernsee das Clubhaus von Bachmeier Weissach. Das klingt ein bisschen spießig, ist aber tatsächlich eher so mediterran, marokkanische Küche, direkt am See, cooler Blick. Und die haben meiner Meinung nach, ich glaube, die gibt es immer nur irgendwie an einem Mittwoch oder so, wenn ich mich richtig dran erinnere, war da auch schon jetzt irgendwie ein paar Monate nicht mehr, eine der besten Fischsuppen,
die ich bisher gegessen habe. Bin ich gerade gewesen. War glaube ich, kein Mittwoch, habe ich nicht bestellt, aber werde ich nachholen.
Cool. Ja, und wirst mir zustimmen, also cooler Ausblick, eigentlich nette Location.
Wahnsinn.
Kann man gut und irgendwie mit dem Urlaubstag da verbinden.
Schöner Kontrast auch zum Gründer-Hustle-Leben in München oder Berlin. Man kommt gut runter und das noch bei einer leckeren Fischsuppe. Vielen Dank, Dirk.
Danke dir, Janis.
Ciao, ciao. Das war's von Dirk und mir bis hierher. Wenn ihr Dirk wiedersehen wollt oder mich, dann geht jetzt auf artist.net und holt euch euer Ticket für den Artist Summit am 10. Oktober, wenn ihr Founder oder CXO in einer B2B SaaS Company seid. Letztes Jahr waren wir ausverkauft, werden wir dieses Jahr auch wieder sein. Von daher jetzt Ticket einloggen und dabei sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis dahin.